Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, Folge 1824, gerade fast live, ist kurz vor 8. Guten Morgen, Micha.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Micha, du bist der Horror-Spezialexperte und deswegen ist es perfekt, dass wir über dieses Spiel reden, nämlich Layers of Fear. Ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Ich dachte auch, das wäre schon mal Thema bei uns gewesen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, oder ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich dich da schon mal habe drüber reden hören. Und deswegen habe ich das, als es letztens mal für so, es gab es mal für einen Zehner irgendwie so in so einem PSN-Sale, ich weiß gar nicht, was das war, so dieser Frühjahr-Sale oder irgendwie so. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ach cool, das hole ich mir mal, weil das interessiert mich eigentlich schon, spiel das dann. Und dann habe ich gesagt, hey, das macht ja richtig Spaß und so. Und dann hast du gesagt, ja, könnten wir eigentlich mal einen Podcast besprechen. Und dann habe ich so, hey, das haben wir doch schon besprochen. Und dann hast du gesagt, nein. Das haben wir nur in der Horror Hidden Gems Folge mal in der Early Access Version erwähnt, aber wir haben eigentlich nicht über die finale Version in einer einzelnen Folge geredet. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und ach so, ja, stimmt. Deswegen, so passt das alles zusammen. Du hast tatsächlich in der Horror Hidden Gems Folge schon mal drüber geredet, aber wir haben keine einzelne Folge gehabt und das holen wir jetzt nach, weil es ist auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Spiel, so viel mag ich vorwegnehmen.
Genau, es ist also, das war auch bei Early Access auch natürlich nicht fertig. Also es war irgendwie, man spielt das dann eine Zeit lang in Early Access Version und irgendwann gibt es halt so einen Cut und dann bedanken sich die Entwickler, dass man gespielt hat, aber das wirkliche Ende wird einem vorenthalten und jetzt, wo ich das dann nochmal in der Endfassung gespielt habe, man kann leider nicht an der Stelle, oder man kann, was heißt leider, man fängt halt wieder neu an, weil der Spielstand nicht kompatibel ist. Ist mir auch aufgefallen, dass die einiges verbessert haben und einiges anders gemacht haben. Deswegen war es auf jeden Fall schon lohnenswert, dann auch das fertige Spiel nochmal zu spielen. Und hinzu kommt, dass wir neben dem Hauptspiel jetzt auch den DLC noch besprechen werden, das Inheritance heißt das, ne?
Inheritance.
Ja, und das werden wir also auch noch gleich mit besprechen und insofern kriegen wir jetzt, es ist glaube ich alles Teil eines großen, jetzt irgendwie so eine Edition, die
Masterpiece Edition, ja.
Masterpiece Edition oder so. Da sind auf jeden Fall beide Sachen drin, aber die kann man auch getrennt erwerben. So. Und ich glaube sogar, dass das Spiel jetzt demnächst bei Xbox Live Gold oder so auftaucht, habe ich irgendwo gelesen. Kann das sein?
Genau, ja. Im März ist es jetzt in diesem Games with Gold Programm. Aber also nicht die komplette Masterpiece Edition, sondern nur das Hauptspiel. Aber perfekt eigentlich, denn wir haben jetzt natürlich noch mal einen aktuellen Aufhänger. Also das heißt, wer jetzt den Podcast hört und sich sagt, Mensch, das interessiert mich ja wirklich und sogar noch Games with Gold Abonnent ist oder beziehungsweise Xbox Live Gold, wie es mittlerweile da heißt, der kann sich das dann nächsten Monat in ein paar Tagen dann umsonst runterladen. Gibt's aber auch für PS4. Wie gesagt, da gab's mal so einen Sale. Ich weiß nicht, ob der noch läuft. Ich glaube, mittlerweile ist der jetzt auch durch. Da muss man dann wieder den normalen Preis kaufen. Und auf Steam kostet es auch irgendwie ein 20 oder sowas. Also man kriegt's aber, ich sag mal jetzt, für alle gängigen Plattformen.
Genau, gibt's sogar, also nicht nur für PC auch, sondern auch sogar für Linux und für OS X. Also ist auch auf diesen Plattformen kompatibel, etwas exotischer. Und es gibt's eigentlich für alles, was Spiele abspielt, außer Vita.
Aber was gibt's auch für Vita? Das ist natürlich dann nochmal ein anderes.
Nicht mehr so viel.
Da gibt's nicht mehr viel, das stimmt, ja. Layers of Fear, Micha, ist ein klassisches Horrorspiel, beziehungsweise ob's klassisch ist, müsstest du dann gleich mal sagen, aber ich würde es als Gone Home trifft auf PT beschreiben. So ein Walking Simulator mit ganz, ganz viel Surrealismus-Einschlag. Also es ist so ein krasser Mindfuck, dieses Spiel. Das haben wir wieder, dieses schöne Wort, was du geprägt hast, dieses Spiel natzt dich von vorne bis Ende.
Das Spiel ist Nutzmania.
Ja.
Da wird so viel genatzt. Also das ist, es stimmt, du hast völlig richtig. Also das ist tatsächlich ein Spiel, wo jetzt nicht so viele Survival-Horror-Elemente drin sind. Also im Sinne von, dass man da jetzt ums Überleben kämpft oder so. Also es gibt keine Kampfmechaniken oder irgendeine Form von Kampfsystemen oder so. Die Rätsel, die dort drin sind, sind auch eher so rudimentär. Also es beschränkt sich eher so darauf, Gegenstände zu finden und vielleicht mal einen Code rauszufinden oder so. Aber die meiste Zeit, und das klingt jetzt negativer, als es eigentlich tatsächlich ist, ist, dass man bewegt sich eigentlich die ganze Zeit wie in einem Anführungsstrichen Walking Simulator halt durch den Raum. Also es ist wirklich eher sowas wie eine interaktive Geisterbahnfahrt. Und aber das funktioniert unglaublich gut. bei diesem Spiel. Also gerade, weil es diese krasse, surrealistische Mindfuck-Komponente hat. Und ja, wie fangen wir da am besten an?
Es fängt ja ganz harmlos an, ne?
Man kommt
eigentlich in ein, ja, das ist so ein Stadtpalais oder so ein Herrenhaus oder sowas, also irgendwie so ein größeres Gebäude, so eine Villa in der Stadt. Mhm. Und man spielt offenbar einen Maler, der gerade ein Bild fertiggestellt hat, ein großes Werk, sein Magnum Opus so ungefähr. Das ist alles jetzt noch relativ harmlos. Und dann wird's aber immer verspulter. Also man kann dann oft nicht mehr unterscheiden, was ist hier eigentlich noch Realität, was passiert nur noch im Kopf des Protagonisten. Aber weil man natürlich diesen Protagonisten aus der Ego-Perspektive spielt, kriegt man das auch alles dann hautnah mit. Und man kann dann einfach nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt hier Realität und was ist Einbildung. Und Natzen mit diesem Begriff, das trifft es eigentlich schon ganz gut, weil das Spiel oft einfach mit dir spielt, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Also du gehst einen Gang lang, dann ist am Ende eine Tür, die ist aber verschlossen. Und man denkt sich so, hä, warum ist jetzt die Tür verschlossen, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Und dann dreht man sich halt um, weil man denkt, man hat irgendwie was übersehen oder es geht vielleicht woanders lang. Und plötzlich steht man in einem ganz anderen Raum. Also der Gang, aus dem man langgelaufen ist, der ist auf einmal weg und man steht in einem ganz großen, keine Ahnung, Esszimmer oder sowas. Also das heißt, das Spiel spielt auch einfach mit deinen Sinneseindrücken und betrügt dich da auch, in Anführungsstrichen, dass du irgendwie dich umdrehst und auf einmal schaut der Raum ganz anders aus. Oder wo vorher halt ein Bild hing, ist auf einmal eine Tür und da kannst du dann durch. Also das heißt, dieses, dass du deinen eigenen Sinneseindrücken nicht mehr trauen kannst, ist ja auch so ein bisschen so eine Definition von Wahnsinn, ne? Dass du irgendwie verrückt wirst, weil du nicht mehr dem vertrauen kannst, was deine Augen, deine Ohren und deine sonstigen Sinneseindrücke dir melden.
Ja, das fühlt sich halt wirklich wie Kontrollverlust an. So, weil man halt wirklich irgendwie, man glaubt sich in Sicherheit zu wähnen an einigen Stellen und dann drehst du dich um und plötzlich stehst du komplett woanders. Also man kann sich auf überhaupt nichts verlassen. Wir haben ja bei Resident Evil gesagt, dass dort dieses Herrenhaus so glaubhaft wirkt, weil es dieses Recursive Unlocking gibt, also dass man das Haus Stück für Stück kennenlernt und irgendwie also Gegenstände findet und um Türen aufzumachen und so weiter und da durchläuft und so. Layers of Fear ist das völlig scheißegal, weil es jagt dich halt durch wirklich Raumanordnungen, die es in der Realität auch so überhaupt gar nicht geben kann, die teilweise auch irgendwie vertikale und horizontale miteinander vermischen. Also es kann manchmal sein, dass man die Kamera irgendwie dreht und dann plötzlich nach vorne fällt oder so, oder man fällt irgendwie zur Seite. Das ist ein ganz irres Ding und viele Sachen passieren auch einfach auf eine Art und Weise, die du auch gar nicht merkst als Spieler. Also dieses, dass man sich umdreht, hinter einem steht was, das kennt man ja aus einigen Horrorspielen, aber dieses Spiel verändert auch einfach so komplett, ohne dass du diesen Schnitt irgendwie merkst oder dass du diesen Trick irgendwie bemerkst, dass das Wechsel von irgendwelchen Grafiken oder so einfach komplett hinter dir ganze Raumwahrnehmung. Also, und auch so geschickt, es leitet auch ganz geschickt deinen Blick. Also du kommst zum Beispiel in den Raum rein und dann wird dann irgendwie was ganz Wichtiges beleuchtet irgendwie, zum Beispiel ein Bild oder so, und du kommst näher an das Bild dran. Und während du dich heranbewegst, findet schon eine leichte Veränderung statt, die du aber nur so subtil bemerkst. Und dann gehen plötzlich ganz irre Sachen irgendwie ab und man ist am Ende nur noch verwirrt. Und es funktioniert. Es funktioniert unglaublich gut.
Ja, oder sie spielen natürlich auch mit der Tatsache, dass du halt einen Maler spielst, also dass dann zum Beispiel auf einmal die Wände so wegschmelzen, wie als ob das Ölfarbe ist, die heiß gemacht wird und dann so von so einer Leinwand runterschmilzt oder sowas. Also das heißt, du kommst halt irgendwo hin, siehst halt am Ende irgendwie so einen Kamin mit so einem Bild drüber und denkst halt, der steht jetzt da, und dann kommst du halt hin, auf einmal schmilzt der halt vor dir weg oder sowas, und dann siehst du halt, dass das irgendwie nur eine Leinwand ist am Ende des Raumes.
Ist ein super cooler, total krass. Ist ein super cooler Effekt auch, ne? Sieht auch geil aus, also das mit der Farbe irgendwie. Also Freunde von so Spielen wie Silent Hill, die so dieses Weltenwechseln so mögen irgendwie, wenn die Realität sich so verformt und zu so einer Albtraumwelt wird, die werden hier in Layers of Fear die helle Freude haben, weil das nicht in so einer 1:1-Version, aber sehr ähnlich passiert das hier halt auch, dass es halt so eine Art dunkle Dimension irgendwie gibt, wo die Farben ineinander verlaufen und also dann hast du dann zum Beispiel eine Szene, wo du dann so Möbelstücke hast, die schmelzen dann so zusammen, als wären sie Käse so, und dann wenn du näher dran bist, dann merkst du, es ist Farbe, und unten hat sich dann auch so eine Lache an Flüssigkeit gebildet irgendwie, weil die Farbe sich von irgendwelchen Bindungsstoffen getrennt hat und so. Das ist so super krass gemacht und sieht auch wirklich sagenhaft gut aus.
Das stimmt. Und ich finde auch Resident Evil 7 ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich bin mir relativ sicher, dass Layers of Fear eins dieser Spiele ist, von denen Capcom sich hat auch inspirieren lassen.
Ja.
Also so von der Art und Weise, wie da mit deinen Sinneseindrücken gespielt wird, wie du da durchläufst und was erforscht. Aber auch dieser filmische Look, weil das ist wieder so eins dieser Spiele, was ganz krass mit dieser chromatischen Aberration arbeitet und deswegen so einen ganz klassischen Film-Horrorfilm-Look irgendwie hat. Ne? Also es ist nicht fotorealistisch, das will es auch gar nicht sein, wie gesagt, wie bei Resident Evil, aber es gibt wieder so ein ganz stimmiges Gesamtbild und ich finde, die Grafik hat dann deswegen so einen ganz realistischen Anstrich, obwohl es überhaupt nicht realistisch ist. Also manchmal sind auch einfach die Dimensionen völlig falsch, also dass irgendwie irgendwelche Gegenstände in Größenverhältnissen überhaupt nicht so richtig zusammenpassen oder sowas und du dir denkst, hey, das kann doch gar nicht sein, wieso ist denn das hier irgendwie so viel größer oder warum ist denn diese Tür auf einmal so klein am Ende oder so, aber das soll halt so sein, weil das halt auch Teil dieses Wahnsinns ist. Ne?
Es hat irgendwie auch krass, also es ist ja, das basiert auf Unity und man sagt ja bei Unity sehr oft, dass die Engine wäre jetzt nicht so leistungsstark oder man könnte damit nicht so schöne Sachen machen. Also Layers of Fear ist so der perfekte Beweis, dass mit genug Talent kriegt man es hin. So. Und ich finde, also so ein großer Unterschied zu Resident Evil optisch ist eigentlich auch nicht da. Also es ist ästhetisch auch durchaus eine ähnliche Richtung wie bei PT oder halt jetzt auch Resident Evil. Also dieses, so wie der Boden zum Beispiel glänzt, irgendwie wie das Licht reflektiert, irgendwie, du hast halt auch so Effekte, so Lensflare-Effekte, wenn man irgendwie so Lichtquellen guckt und so. Es sieht sehr beeindruckend aus und das steigert diese Surrealität dann irgendwie nur noch. Ich finde auch Farbkomposition geil. Also das ganze Spiel ist sehr giftig von den Farben. Also es hat so grünliche Farbgebungen sehr oft irgendwie, die sich dann mit Gelb wechseln und so. Das ganze Spiel sieht halt irgendwie so nach Krankheit aus. Als würde man in so ein Chemielabor gehen, als hätte man Farben falsch gemischt, um diesen Künstlervergleich jetzt so ein bisschen zu bleiben.
Und ja, oder wie so ein Fiebertraum halt, ne? Dass du sagst, das ist so ein Fiebertraum, du läufst da durch und die Farben sind aber alle so ein Tick extremer als eigentlich in der Realität und die Sachen, die dort passieren, sind auch so ein Tick abgedrehter als in der Realität und das, was ich auch am Anfang gemeint habe mit so, es fällt dir dann als Spieler zunehmend schwer zu unterscheiden, was ist eigentlich Realität und was ist hier wirklich Einbildung des Hauptcharakters und findet überhaupt nicht statt. Und ich finde, es hat dann auch eine sehr spannende Geschichte, weil man findet halt Briefe, Zeitungsausschnitte, Notizen, also deswegen auch der Vergleich mit Gone Home, so dieses, dass man sich so nach und nach mit Sekundärliteratur, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, so erschließen kann, was da eigentlich passiert ist. Also es ist wieder diese klassische After-the-Facts-Erzählung, du kommst irgendwo hin, findest einen Brief, der dir erstmal wenig irgendwie erklärt. Und dann findest du aber den nächsten Brief und dann verstehst du ein bisschen mehr, was in dem ersten Brief irgendwie passiert ist. Dann findest du irgendwie eine handschriftliche Notiz oder einen Zeitungsausschnitt und dann verstehst du nochmal mehr, was eigentlich passiert ist. Und das heißt, so langsam erschließen sich so diese ganzen Teile der Geschichte und wie so ein Puzzlestück setzt du die dann alle zusammen und verstehst so langsam, was passiert ist. Und dass der Hauptcharakter nicht mehr so ganz der gesündeste ist, glaube ich, das hat man jetzt auch schon mehrfach rausgehört und das ist dann ein zentrales Element natürlich, dass dieser Maler offenbar dem Wahnsinn anheimgefallen ist.
Ja, ich muss bei diesem Stilmittel oder bei diesem Element mit den Dokumenten und so halt immer so an so Stanislav Lem zum Beispiel irgendwie denken, der das in Solaris auch gemacht, wo dann irgendwie innerhalb des eigentlichen Werkes der Protagonist dann so Berichte oder irgendwelche Aufzeichnungen findet und sich damit dann rekursiv die Geschichte irgendwie rekonstruieren. Irgendwie lässt es ziemlich cool und funktioniert ja auch wirklich ziemlich gut und ich finde auch, dass sie echt, also die Hintergründe, weshalb der so geworden ist, verraten wir natürlich an der Stelle nicht. Die Geschichte ist wirklich gut und spannend erzählt und auch kryptisch genug, dass es der Zielgruppe vor allen Dingen auch gut gefällt. Die mögen es ja dann irgendwie, also wir verrückten Horrorleute mögen es ja, die Geschichten irgendwie zusammenzupuzzeln. Also werfen uns bloß nicht zu viele Sachen hin, aber wir kriegen das irgendwie schon selber auf die Reihe und da ist das Spiel perfekt. Also es gibt ja auch nur so Fragmente und Häppchen und so, also ganz in der Tradition von so Spielen wie Silent Hill. Da wird man als Horrorfan auf jeden Fall die helle Freude haben. Und geil finde ich halt auch, wie sie es geschafft haben, dieses Künstlerthema, also nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich einfach so gut zu transportieren. Also so Sachen wie zum Beispiel Schreibblockade, wie das visualisiert wird und wie diese Symbole da verarbeitet sind, oder auch, dass so kleinere Sachen irgendwie auftauchen, die an andere mal erinnern. Also es gibt zum Beispiel so Gemälde von Rembrandt oder von Fontana tauchen irgendwie in diesem Gebäude auf und das wirkt alles ziemlich glaubhaft. Und auch die Dokumente, die du da irgendwie findest, das ist irgendwie so, ja, so könnte man sich vorstellen, dass es einem Maler ergangen ist, irgendwie so. Es wirkt alles sehr plausibel.
Man muss sich aber halt drauf einlassen, ne? Mhm. Also es ist wie dieses Klassische, was wir sehr oft bei Horrorspielen halt sagen, man kann das irgendwie bei hellem Taglicht spielen und dann sagt man nach einer halben Stunde, das ist ja irgendwie langweilig, hier passiert ja nichts und ich verstehe eigentlich auch gar nicht, was das alles soll. Man kann sich aber auch total krass drauf einlassen, sich im Dunkeln hinsetzen, die Kopfhörer aufsetzen und dann wirst du da schon den einen oder anderen Schreck dann irgendwie bekommen in dem Spiel. Also nicht eben, weil es Monster sind, die dich anspringen, sondern weil du einfach in dieser Welt drin bist und es ist halt, wie ich gesagt habe, mit das Gruseligste, wenn du dich nicht mehr auf deine Sinneseindrücke verlassen kannst und alles im Grunde zu einer Gefahr werden kann für dich, weil auf einmal du dich umdrehst und du stehst vor einem Abgrund, da geht's dann irgendwie 3 Zimmer runter oder sowas und du erschrickst dich halt total, weil du denkst, hä, ich bin doch gerade dahergekommen, warum geht's jetzt auf einmal hier so steil runter und so. Mhm. Und das finde ich, das ist einfach so gelungen gemacht, wenn man sich drauf einlässt, ist es so gruselig, das Spiel, ja, und echt so krass horrorig, obwohl kein Monster, keine irgendwie körperliche, physische Gefahr für dich eigentlich besteht. Du kannst ja, wie du richtig sagst, nicht sterben in dem Spiel. Mhm. Und trotzdem finde ich es total genial, wie das Spiel es schafft, so der Inbegriff des Horrors zu sein. Ne?
Und unbedingt, also wo du jetzt gerade von drauf einlassen sprichst, man, wenn ihr das spielt, unbedingt irgendwas als Soundwiedergabe nutzen, was richtig fetten Bass hat. Sei es über sehr gute Kopfhörer oder über irgendwas mit einem fetten Subwoofer, weil sie da an vielen Stellen benutzen der Sounddesigner auch so Sachen wie binaurale Beats oder so. Das sind so also Frequenzen, die in einen sehr tiefen Bereich irgendwie sind und man kommt manchmal so in so Räume rein, wo du dann so einen tiefen Bass irgendwie hörst, der dann irgendwie so irgendwie richtig in den Bauch geht und das funktioniert. Das ist
der Bass, ja.
Aber es kommt so geil, weil diese Bedrohung, die ist dann auch so, und dann merkst du so subtile Änderungen im Raum, du guckst dann so ins Dunkle rein und merkst so, oh, irgendwas ist hier anders so und es wummert dann so irgendwie, das ist so ein total unangenehmes Gefühl. Sie machen mit dem Sound echt geile Sachen und das muss man unbedingt spielen, das geht natürlich verloren, wenn man das über schlechte Kopfhörer oder so spielt. Deswegen dringende Empfehlung, Sound ist bei dem Spiel unglaublich wichtig.
Den einzigen Vorwurf, das ist aber Meckern auf hohem Niveau, den ich das Spiel so ein bisschen mache, ich finde, es hat so ein bisschen viel Jumpscares für meinen Geschmack. Also, die funktionieren natürlich meistens, aber Jumpscares sind halt auch einfachste Horror-Trickkiste. Ne? So einmal eins des Horrors ist halt, Jumpscare. Und das haben sie für meinen Geschmack ein bisschen zu viel gemacht. Aber vielleicht ist es auch einfach mein Schiss-Hasentum, dass ich da einfach mich zu oft einfach erschreckt habe und deswegen jetzt sage, ja, war ein bisschen viel Jumpscares drin oder sowas, weil sie halt doch einfach funktionieren jedes Mal wieder.
Ja, also bei mir haben sie auch fast immer funktioniert, die Jumpscares, was keine Selbstverständlichkeit ist, weil mich erschrecken auch längst nicht mehr alle. Bei dem Spiel hat es aber echt gut geklappt. Was ich kritisieren würde, ist, dass sie sehr oft das Stilmittel nutzen, dass dein Charakter bewusstlos wird. Das ist vielleicht Mühe zu viel. Also es gibt so diesen klassischen Schnitt, dass der umfällt und man wacht auf und dann ist der Raum irgendwie anders. Das funktioniert so die ersten Male super. Also je weiter man ins Spiel kommt, desto öfter dachte ich so, ja, okay, das wirkt auch teilweise irgendwie so, als wussten sie nicht, wie sie aus dieser Raumsituation rauskommen. Und das ist irgendwie komisch, weil das an vielen Stellen so sehr geschickt und clever gemacht ist und da wirkt dann einfach so dieses Umkippen und man wacht dann irgendwie auf, halt einfach die günstigste, uncleverste Methode, da irgendwie das Spiel fortzuführen. Ich fand, das war Mühe zu viel. Da hätten ruhig noch so 2-3 davon wegfallen können. Aber ansonsten habe ich da eigentlich keine Kritik. Also ich würde es, wenn man jetzt sich drauf einlässt, dass es wirklich ein Spiel ist, wo es eher so um diese interaktive Achterbahnfahrt geht, also keins so auf Adventure-Elemente bezogen ist. Also man kann zwar irgendwie Schränke und so aufmachen und so, aber das spielt jetzt keine so große Rolle bei dem Spiel. Und weiß, was einen erwartet, ist es einfach, man hat es da für, ich habe jetzt irgendwie so ungefähr 3 Stunden gebraucht, es ist echt gute Unterhaltung.
Ja, also man kann, glaube ich, noch ein bisschen länger spielen, wenn man wirklich alle Hinweise sammeln will und alles sich irgendwie erschließen möchte von der Geschichte, dann ist man wahrscheinlich sogar 5-6 Stunden oder sowas beschäftigt, aber das ist dann auch wirklich das Maximum, dann hat man auch alles rausgeholt, aber ja, ich gebe dir recht, ein so ein Durchlauf, 2,5 bis 3 Stunden, wenn man wirklich einfach Schritt für Schritt dann irgendwie vorgeht und auch einfach weitergeht, wenn man jetzt irgendwie den nächsten Hinweis gefunden hat, der dann irgendwie das Level weiterführt und man jetzt sagt, ich weiß, hier liegen bestimmt noch irgendwo Zeitungen und Briefe rum, die mir mehr von der Story verraten würden, aber die ignoriere ich jetzt einfach mal. Mhm. Ich finde es tatsächlich auch sehr sauber gemacht. Also es ist nicht irgendwie dem Spiel anzumerken, dass es irgendwie ein Indie-Spiel ist und du sagst, naja, kann sich halt dann doch nicht irgendwie mit den großen Produktionen messen, sondern man merkt halt das kleine Budget und die geringe Anzahl an Entwicklern an, sondern man merkt es überhaupt nicht so. Das ist einfach wirklich sauber gemacht, wirkt sehr hochwertig durch diesen filmischen Look und man ist wirklich überrascht, dass es auf Unity basiert. Also ich weiß, es gibt jetzt bestimmt wieder Kommentare, ja, Unity ist gar nicht so schlecht, wie ihr das immer darstellt. Du hast richtig gesagt, dass dieses Spiel ein lebendes Beispiel dafür ist, was man alles mit Unity erschaffen kann.
Ja.
Das einzige Nachteil, wie halt immer, die Konsolen, lange Ladezeiten.
Wollte ich gerade sagen.
Unity-Problem,
ja. Also du hast es ja jetzt auf der PS4 gespielt, hat es da geruckelt eigentlich so? Oder lief das gut?
Es hat einmal witzigerweise dann im Hauptinheritance, also in dem DLC hat es dann irgendwie mal geruckelt, weil da so viele Gegenstände waren, die sich bewegt haben. Und im Hauptspiel habe ich es nicht gemerkt, weil da im Regelfall ja wenig ist. Also ich glaube, Unity hat dann wahrscheinlich auch dann immer Probleme, wenn du ganz viele Gegenstände hast, die animiert sind oder viele Charaktere oder viel halt los ist. Und das hast du ja in dem Spiel relativ selten und eigentlich nie, weil es ein sehr langsames Spiel ist. Du läufst da durch, schaust dir alles an, versuchst irgendwie Türen zu öffnen, irgendwo reinzugucken. Und weil das so langsam ist, ist mir da nie irgendwie groß was Ruckelndes aufgefallen. Und auch im DLC war es halt an einer Stelle mal, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt wird es ein bisschen so wie Kaugummi, es zieht sich gerade so ein bisschen die Grafik. Aber war überhaupt nicht dramatisch.
Dann würde ich jetzt anhand deiner Beschreibung, ich habe die PS4-Version nicht gespielt, aber dann würde ich wahrscheinlich, wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr beide Konsolen habt, auch zur PS4-Version raten, weil die Xbox One-Version, die hat schon, die läuft nicht so gut. Also es sieht sehr gut aus, ist immer noch eine sehr, sehr schöne Grafik, auch wenn man aus der Distanz manchmal so dieses typische Kantenflimmern irgendwie hat, wegen der etwas niedrigen Auflösung auf der Xbox. Da sind ja die Spiele meistens in der, was ist das, 900p. Aber die, was wirklich so ein bisschen ins Gewicht fällt, also es ist nicht immer so, aber es gibt halt so Szenen, die wirklich sehr detailintensiv sind. Also es gibt am Anfang zum Beispiel eine sehr, sehr detaillierte Küche mit sehr vielen Gegenständen auf dem Tisch und so. Es sieht sehr cool aus. Und da merkst du aber echt, dass die Framerate richtig runtergeht. So, das ist nicht spielentscheidend für dieses Spiel. Also man muss ja jetzt nicht so mega krass Reflex oder so haben, sondern im Grunde genommen erforscht man und das ist schon okay. Man kann das auf jeden Fall spielen. Wenn man keine andere Möglichkeit hat, ist Xbox One auf jeden Fall okay. Aber wenn man die Wahl hat, würde ich eher PS4 wahrscheinlich sagen. Das hatte ich auch irgendwie so vermutet, dass es da wahrscheinlich auch viel besser läuft, weil Unity und Xbox One sind sich stellenweise ein bisschen spinnefeind, habe ich so das Gefühl.
Nicht so ganz grün.
Ja, okay. Nicht so ganz grün. Was ich noch sagen wollte, DLC, ne? Also ich fand das DLC eigentlich auch, den DLC eigentlich auch ziemlich cool. Da war ich ziemlich überrascht, wie gut der funktioniert. Der ist so ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen weniger lang irgendwie, aber der ganze Geschichte eigentlich ist sehr sinnvoll.
Weil du noch mal an den Ort des Hauptspiels zurückkehrst, also ich finde halt immer so DLCs, die irgendwie reingepfercht sind, irgendwie nervig. Aber hier ist es halt so, das Hauptspiel erzählt für sich eine Geschichte, ist auch abgeschlossen. Und im DLC kommst du halt noch mal an diesen Ort zurück und erlebst eine ähnliche Geschichte beziehungsweise einen anderen Teil der gleichen Geschichte aus einer anderen Perspektive. Das finde ich tatsächlich sehr schön, weil es eben, wie du richtig sagst, die Hauptstory noch mal sinnvoll ergänzt, weil du die ganze Geschichte aus einem anderen Blickwinkel siehst. Und es ist auch aber auch um spielerisch ein paar neue Ideen erweitert. Also ich verrate jetzt mal einfach einen kleinen Teil. Du spielst zum Beispiel in dem Inheritance-DLC dann mal aus einer Kindperspektive.
Oh ja.
Und das ist so der Hammer, weil auf einmal sind halt alle Möbelstücke sind für dich, also irgendwie eine kleine Kommode ist für dich halt wie ein Hochhaus irgendwie und läuft halt so spitz in der Mitte oben zusammen, wie wenn du unter so einem riesigen Skyscraper stehst und irgendwelche kleinen Gegenstände, die für einen Erwachsenen nur irgendwie so Spielzeug am Boden sind, wo du so drüber stolperst, sind halt für dich auf einmal riesig groß. Und dieser Perspektivenwechsel und was die dann spielerisch damit machen, fand ich so genial. Da haben sie wirklich nochmal einfach richtig neue Ideen gehabt. Also der DLC ist nicht wie so was drangepapptes, sondern im Grunde nochmal eine richtig schöne neue Ergänzung.
Genau, also der kostet auch nur 5 € oder so, aber der ist unbedingt lohnenswert, wenn man den jetzt separat vom Spiel gekauft hat, weil, da gebe ich dir völlig recht, war auch völlig überrascht, was der ästhetisch auch vor allen Dingen neu raushört. Du denkst ja, du spielst Layers of Fear durch und denkst, okay, jetzt geht echt nichts mehr. Die haben ja wirklich alles gemacht, was irgendwie in diesem Szenario geht. Dann packst du den DLC rein und bist völlig überrascht, was man damit noch alles machen kann mit dem Szenario. Also es ist wirklich sehr einfallsreich und diese Kinderperspektive, also es gibt ja so ein ähnliches Spiel, das heißt Among the Sleep, das muss ich da einfach geschlagen geschlagen geben gegenüber diesen Zusatzcontent von Layers of Fear, weil sie dieses Kind, surreale Kindsein viel krasser und auch irgendwie richtig beängstigend hingekriegt haben. So, also so ist es natürlich in der Realität nicht, aber wenn man sich vorstellt, im Kopf einer traumatischen Erfahrung zu sein, irgendwie so, dann kann man dann, also es wirkt richtig intensiv, richtig, richtig gut. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Und es passt halt auch in die Erzählung rein, weil Kinder haben ja ohnehin eine viel krassere Fantasie, ne? Und genau. Nicht umsonst haben Kinder irgendwie vor irgendwelchen Schatten unter einem Sofa total Angst, weil sie denken, da ist ein Monster, weil es halt für sie in ihrer Fantasie so aussieht. Und als Erwachsener siehst du halt, das ist einfach nur irgendwie der Zipfel von der Wolldecke, die auf dem Sofa liegt oder sowas. Ja, da ist gar kein Monster.
Und im Hauptspiel haben sie ja eh schon sehr geile Sachen mit der Beleuchtung irgendwie gemacht, aber irgendwie im DLC gab es irgendwie so ein, zwei Stellen, die haben mich ja komplett kalt erwischt. wo eigentlich nur mit Licht gearbeitet wurde. Also es war fast nur noch Licht und Schatten und so, aber echt so gut gemacht und völlig überraschend, dass da war ich auch hin und weg. Also ich habe irgendwie so gedacht, das ist so dieses typische DLC-Ding, einfach nochmal einen draufhauen oder so, aber nein, es wirkt echt so, als hätten sie da einfach auch viele Ideen, die sie während der Produktion hatten, einfach sinnvoll kanalisiert in eine andere Geschichte, weil sie einfach ästhetisch nicht mehr zum Hausspiel gepasst haben und es ist sehr, sehr gelungen. Fand ich sehr, sehr cool.
Ja, also ich glaube, wir können das auf jeden Fall, also du als Horror-Experte gibst deinen Segen und ich als
Connoisseur.
Als Connoisseur, genau. Und ich als weniger Horror-Fan, selbst ich hatte da meinen Spaß. Also mich hat's an manchen Stellen echt ordentlich gerissen. Also so im positiven Sinn, dass man irgendwie sagt, so, oh, okay, jetzt hat's mich echt krass erschreckt, weil da wirklich irgendwas war, was in diesem Spiel mir wirklich das Mark runtergeschossen ist. Aber das ist natürlich für ein Horrorspiel ja auch eine Qualitätsauszeichnung, wenn man einfach sagen kann, wow, da ist irgendwas drin, was einfach als Schreck selbst den Erwachsenen noch richtig reißt.
Ich finde, das ist vor allen Dingen auch ein sehr einsteigerfreundliches Horrorspiel. Also wenn man also Resident Evil ist ja zum Beispiel schon sehr schwierig stellenweise, weil man sich da auch so ein bestimmtes Spielprinzip gewöhnen muss und auch einfach sterben kann und so. Und es gibt ja auch Spieler, die wollen nicht diesen super krassen Stress haben oder denen ist es vielleicht auch ein bisschen zu umständlich, mit den Mechaniken eines typischen Survival-Horror-Spiels zu handhaben. Oder auch so Sachen wie, weiß nicht, Evil Within, die so schwerfällig von der Steuerung sind. Viele mögen das ja nicht. Layers of Fear ist aber, wenn man sich aber trotzdem gruseln möchte oder einfach irgendwie generell gruseln mag, aber so mit den Spielen nicht zurechtkommt, ist einfach super einsteigerfreundlich, weil es halt einfach, es ist halt, ich weiß, der Begriff ist doof, aber es ist halt wirklich so, Gun Home kapiert man ja auch sofort. Oder wie heißt es? Everybody's Gone to the Rapture, weil das einfach so ein gängiges Spielprinzip ist. Und man kann bei Layers of Fear eigentlich, was das Spiel betrifft, nicht viel falsch machen. So, also es gibt so wirklich zwei, drei Stellen, wo man vielleicht mal ein bisschen hängen bleiben könnte, theoretisch, aber da mit ein bisschen Hirnschmalz kommt man da auch weiter. Und deswegen finde ich, also selbst wenn man nicht so viele Horrorspiele spielt, kann man da, wenn man Bock auf sowas hat, mal sich das geben. Und ist vor allen Dingen am Abend inklusive DC auch durchgespielt. Ne? Also so 4-5 Stunden kann man planen und das ist für ein Wochenende, für einen Gruselabend echt perfekt.
Als Anmerkung zu unserem Zeitmanagement-Brunch, meinst du, dass das was quasi auch mal schön ist, wenn man weiß, ja, das ist jetzt so ein Spiel, das habe ich jetzt an einem Abend habe ich das locker durchgespielt und dann ist auch gut und ich muss keine 40 Stunden irgendwie planen in den nächsten Wochen, damit ich in dem Spiel zum Ende kommen kann.
Ja, das ist absolut. Also da kann man mit dieser Zeit kann man planen irgendwie und ist auch cool. Ist irgendwie auch interessant, dass es übrigens ein Förderprojekt war, ne? Ein European Indie, weiß nicht genau, wie das heißt, aber das ist so ein europäischer Fund, der Indie-Spiele fördert irgendwie. Ist ja auch ein polnisches Team. Ja. Ganz cool. Also das ist sehr interessant, dass da auch so schöne Sachen bei rauskommen.
Weiß man denn aktuell, was die jetzt noch als Nachfolgeprojekt machen? Weil das ist ja jetzt schon irgendwie ein Jahr draußen oder so.
Also die nennen sich Blooper Team, die polnischen Entwickler. Und ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen und die haben wohl vor, weiter Horrorspiele zu machen. Aber haben noch nicht verraten, was die als nächstes tun. Aber die wollen wohl in diesem Genre bleiben. Also ist so deren Ding, die wollen sich drauf spezialisieren. So ein bisschen wie die Leute, die Soma gemacht haben. Wie heißt das nochmal? Frictional Games,
ja.
Genau, die wollen ja auch bei Horror bleiben. Die sagen, die Erfahrungen, die sie jetzt aus Layers of Fear genommen haben, die wollen sie da jetzt rein kanalisieren. Also das nächste Spiel wahrscheinlich auch ein Horrorspiel.
Na gut, dann weiß ich schon, dass der Micha mit klatschenden Händen vor dem Computer sitzt und auf die Ankündigung von, keine Ahnung, Layers of Fear 2 oder sowas.
Irgendwie haben europäische Horrorspiele aber auch irgendwie so etwas, was man sonst auch nirgendwo findet. Ist irgendwie cool, das haben wir bei Kolat ja auch, ne? Das ist irgendwie so, und hier Dings Soma, das sind alles europäische Spiele.
Ja gut, bei Kolat und Soma jetzt vielleicht nicht, aber ich finde bei Layers of Fear ist es halt auch einfach mir als Europäer näher, weil diese Art, wie das Haus aussieht, das ist halt irgendwie, glaube ich, in Holland oder sowas, ne? Also es spielt ja auch so mit diesen holländischen Malern und Künstlern und sowas, und das ist halt einfach mir vom ganzen Setting her irgendwie als Europäer näher, weil ich weiß halt und war halt schon mal in so einem holländischen Stadtpalais so ungefähr, ne? Und das ist halt teilweise oft näher an mir dran, als jetzt irgendwelche amerikanischen Texas Chainsaw Sachen oder sowas, wo ich sag, ja, so eine Farm oder so, die sie halt, die kenne ich halt aus Filmen und Serien und Spielen oder so, aber eigentlich ist das jetzt nichts, was in meinem täglichen Leben jetzt irgendwo in dieser Form so stattfindet. Ja. Und ich glaube, deswegen trifft uns einfach europäischer Horror dann nochmal einen Tick mehr. Das ist eine Vermutung.
Ist auch wirklich eine, halte ich auch für plausibel. Ich bin jetzt gerade hier parallel am Surfen, deswegen habe ich gerade so ein bisschen gestockt. Ich habe geguckt, die haben anscheinend doch ein anderes Spiel noch in der Mache. Das heißt Scopophobia oder so.
Ja, und bei Phobie weiß man schon, dass es Horror wird, oder?
Also wenn ich die Information richtig interpretiere, arbeiten sie dran. Das spielt im viktorianischen Zeitalter, steht hier. Focus on its, aha. Du bist ein Kind. Das passt natürlich zu dem DLC. Aber viel Infos haben sie nicht, aber da steht auf jeden Fall was. Cool.
Ja, cool. Oh, also ich tatsächlich.
Oh, Layers of Fear kommt auch in VR, lese ich hier gerade. Oh, okay. Okay. das ist eine Mutprobe dann.
Glaube ich auch. Also da bin ich sehr gespannt, ob sie es auch gut hinbekommen in VR, weil da kann man halt auch leider sehr viel falsch machen bei VR. Resident Evil hat jetzt vorgemacht, wie es geht, finde ich, aber es gibt halt auch Beispiele, wie VR einfach so schlecht gemacht ist, dass dir schlecht wird und sowas. Und da muss man halt auch mit der Unity Engine echt aufpassen, weil ich weiß nicht, wie gut die auf VR optimiert ist. Und sobald es dann anfängt, irgendwie zu ruckeln oder sonst irgendwie technisch zu flimmern oder sowas, dann kann das auch ganz, ganz schnell in die Hose gehen und dann willst du es halt auch nicht im VR spielen.
Die sind ganz schön
Horror zu tun, sondern das ist einfach dann ein technisches Problem. Ja.
Jetzt ist wirklich die letzte Meldung, aber die sind echt fleißig. Die haben jetzt auch noch ein Spiel, das heißt Observer. Das kommt in 2017 und wird mit Unreal 4 Engine gemacht. Das ist ein First-Person-Perspective-Horror-Game in einem Cyberpunk-Setting.
Okay. Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat Layers of Fear da irgendwie den Erfolg beschert und jetzt haben sie da auch ein bisschen Geld durch eingenommen und haben möglicherweise jetzt auch Publisher auf sich aufmerksam gemacht, dass die dann gesagt haben, ja, cool, ihr habt ja bewiesen, dass ihr sowas könnt und wir finanzieren euch jetzt ein zweites Spiel.
Das ist cool, ja. Also, dass die Europäische Union, die hat halt, wie gesagt, dieses Förderprogramm Creative Europe Media heißt das, weiß ich zufällig, weil wir da auch mal was drüber gefördert haben irgendwie und das ist ganz cool, dass da jetzt so ein schönes Vorzeigeprojekt bei rauskommt. Freut mich total. Dass dieses Observer ist auch
gefördert. Kann man sich übrigens mal merken, falls wieder irgendein Trottel über die Brüsseler Bürokraten schimpft, aus Brüssel kommt, kann man sagen, nein, Moment, Layers of Fear ist mit Geldern aus Brüssel finanziert worden und das war ja wohl gut.
Ja, Obama hat man ja als Geschenk Besuch aus Polen ja auch Witcher 3 mitgebracht, habe ich so gehört.
Ja, als aber die haben, glaube ich, keine Geld aus Brüssel bekommen, oder?
Ja. Nee, nicht wirklich. Okay. Aber nur so als, das Computerspiele können ja auch, transportieren ja auch Kultur.
Das stimmt, ja.
Ja.
Gut, Micha, dann haben wir Layers of Fear tatsächlich auch diese einzelne Episode noch beschert, die es verdient hat.
Zu Recht. Ja.
Ja, ist auch wirklich so. Also es ist wirklich ein lohnenswertes Spiel und es war nur meiner Unwissenheit oder beziehungsweise meiner schlechten Erinnerung geschuldet, dass ich dachte, es wäre schon Thema gewesen, aber es war tatsächlich nur Teil der Horror-Hidden-Gems.
Genau. Also sehr zu empfehlen und haltet Ausschau, falls ihr jetzt auch für Xbox unterwegs seid, das ist jetzt im März dann halt im Goldprogramm.
Genau, dann gibt's wirklich keine Ausrede mehr, sich das aber nicht anzutun.
Okay.
Alles klar, ciao, ja, bis morgen.
Bis dann, ciao.